dass er hier auch die Türen der Kirchen öffnet und vielleicht auch deutlich macht, dass auch Menschen, die unseren Glauben, unseren christlichen Glauben nicht teilen, trotzdem was haben können von der katholischen Kirche, dass das ein Gewinn für die Welt ist. Das wünsche ich ihm. Und ich sag mal, das wünsche ich uns auch allen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie der Löwenpapst zu seinem Namen kam. Der Theologe Hubertus Lutherbach über den Namen und das Programm von Papst Leo XIV. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist mit Herz und Haltung. Bei uns bekommt ihr jede Woche Input zu den großen Themen aus Kirche und Glauben, Religion und Wissenschaft. Das ist der Podcast der Herder-Korrespondenz und der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Tja, der Name ist Programm. Das gilt wohl nirgendwo so sehr wie bei einem Papst. Warum hat sich Leo XIV. Diesen Namen gegeben? Wie reiht er sich ein in die Folge der Löwenpäpste? Darüber sprechen wir heute mit dem Kirchengeschichtler Hubertus Lutherbach. Der hat im Juni-Heft der Herder-Korrespondenz die Hintergründe der Namenswahl aufgeschlüsselt. Leo XIV. Hat ja selbst wenige Tage nach der Wahl Leo XIII. Als seinen wichtigsten Anknüpfungspunkt öffentlich gemacht und auf die Bedeutung der katholischen Soziallehre auch heute hingewiesen. Lutherbach betont, dass Leo XIII. Die Sensibilität für die Nöte der Arbeiter im 19. Jahrhundert nicht in die Wiege gelegt worden sei. Er sich dann aber überraschend stark für sie engagiert hat. Und dann gab es dann noch als wichtiges Thema für Leo XIII. Die Frage, wie die Weltkirche auf das Selbstbewusstsein dezidiert reformorientierter US-amerikanischer Katholiken reagieren sollte. Ein Thema, das auch den neuen Papst mit US-amerikanischem Pass beschäftigen dürfte. Hubertus Lutherbach lehrt seit 2000 Christentums- und Kulturgeschichte an der Universität Duisburg-Essen im Fach Katholische Theologie. Und mit ihm gesprochen hat mein Kollege Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz. Hubertus Lutherbach über Namen und Programm des neuen Papstes. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Lutherbach, wie ist das mit dem Löwenpapst? Warum hat sich Leo XIV. So genannt?
Man hat im Vorfeld, nachdem er sich auf der Mittelloggia des Petersdoms bei seiner Vorstellung den Namen Leo XIV. Gegeben hat, hat man natürlich überlegt in der Öffentlichkeit, was mag ihn dazu bewogen haben, denn dieser Name war wahrscheinlich doch für die meisten eine Überraschung. Man hat viel herumspekuliert, aber zwei Tage nachdem er gewählt worden ist, hat er selber das Rätsel oder hat er selber diese Frage beantwortet durch einen Hinweis gegenüber der Versammlung der Kardinäle, nämlich dass er sich auf Leo XIII. Sein Namensvorgänger, der am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert regiert hat, der 1810, meine ich, geboren ist und 1903 gestorben ist. Ein uralt gewordener Papst. Auf den hat er sich bezogen und er hat ein ganz kleines Stichwort genannt, nämlich, dass er sich auf Leo XIII. Bezieht, weil der sich sehr stark engagiert hat für Menschen in der Industrialisierung und besonders mit einem Lehrschreiben, mit einem seiner 86 Lehrschreiben, glaube ich, kein Papst hat zuvor so viele Lehrschreiben veröffentlicht, aber das eines der bedeutendsten ist wirklich die Sozialenzyklika Rerum Novarum und auf die bezieht er sich, an die möchte er anknüpfen. Das war so etwas wie ein erster kleiner programmatischer Hinweis und soweit ich weiß, hat er dazu dem Namen jetzt konkret auch bisher noch nichts weiter verlauten lassen, obwohl er jetzt ja doch schon mehr als eine Woche im Amt ist.
Ja, was zeichnet denn Leo XIII. In besonderer Weise aus?
Als ich mich mit Leo XIII. Beschäftigt habe, fand ich faszinierend, dass doch an diesem Mann deutlich wird, wie sehr der Mensch von Raum und Zeit und von den Lebensumständen geprägt ist, unter denen er gewirkt hat oder Lebensumstände, die ihm begegnet sind. Das war, würde ich nämlich sagen, von seiner Herkunft her gar nicht zu erwarten, dass er sich unbedingt also für die Industriearbeiter in besonderer Weise eingesetzt hätte. Der Papst Leo XIII. Ist ungefähr 60 Kilometer südöstlich von Rom, also in einer Landgegend ist er groß geworden, im Grunde auch im Rahmen einer landadligen Familie, wo im Grunde das Leben, das sagt er auch rückblickend, wo im Grunde das Leben langsam verlaufen ist. Jetzt nicht mittelalterlich, aber kein großer Wandel, kein großer Handel, schon gar keine Industrie. Er ist dann zum ersten Mal mit einer Großstadt in Rom im Rahmen seines Studiums, der unter anderem der Theologie und der beiden Rechte, zusammengetroffen. Aber auch Rom hat ihn im Rückblick jetzt nicht so fasziniert im Sinne einer Stadt der Industrialisierung. Erst seine Entsendung als Nuntius nach Brüssel, und zwar im jesuanischen Alter von 33 Jahren, also ein sehr, sehr junger Nuntius. Und damals hat es auch nur sehr wenige Nunzien gegeben im Vergleich zu heute. Das war schon ein echt prestigeträchtiger Posten, den er dort übernommen hat. Da ist er nach Brüssel gekommen und ist dort also im Grunde in ein großes Zentrum der Industrialisierung geraten. Und das war für sein Leben durchaus eine eröffnende Erfahrung.
Was ist daraus geworden?
Er hat gesehen, dass die Industriearbeiter, auf die er dort in Brüssel gestoßen ist, dass die wirklich die Elenden, in nicht weniger Hinsicht die Elenden seiner Zeit gewesen sind. Also sie wurden ausgebeutet, es gab keine Begrenzung der Arbeitszeit, Kinderarbeit war angesagt. Das hat ihn sehr tief geprägt, dass hier einige wenige, die Arbeitgeber würden wir heute sagen, also die Patriarchen ihrer Betriebe, müsste man also mit Blick auf das 19. Jahrhundert vielleicht eher sagen, dass die das große Geld gemacht haben, während für die Arbeiter, die im Grunde für diese Industriebetriebe geschafft haben, nur ganz wenig oder gar nichts bekommen haben. Jedenfalls hat er selber gesagt, dass hier die Menschenwürde verletzt ist. Also die Menschenwürde wird unter diesen Arbeitsbedingungen nicht gewahrt.
Ist er also gewissermaßen der Erfinder der katholischen Soziallehre gewesen? Kann man das so sagen?
Ich finde, man kann das schon so sagen, dass er der Erfinder der katholischen Soziallehre ist. Jedenfalls hat er die erste Sozialenzyklika, also mit Rerum Novarum geschrieben.
Das heißt, er war ein durch und durch progressiver Papst?
Ich würde so sagen, das war ein Papst, der jedenfalls für wichtige Situationen seiner Gegenwart sich sensibel gezeigt hat, der seinen Teil dazu beigetragen hat, also auch auf dieses Elend den Finger zu richten und das auch zu einem kirchlichen Thema zu machen. Also im Grunde könnte man hier sogar sagen, also raus aus der, wie Papst Franziskus das gesagt hat, raus aus der Komfortzone der katholischen oder des innerkirchlichen Lebens, sondern heraus, wir sind aufgerufen, mit dieser Botschaft des Evangeliums für Glaubwürdigkeit zu sorgen. Und er hat also nicht gesagt, ne, es ist Unrecht, dass es Arbeitgeber und dass es Arbeiter gibt, aber er hat gesagt, also die müssen in einer Weise miteinander kooperieren, dass für beide Seiten so etwas wie Menschenwürde also besorgt ist. Man kann es sogar so sagen, dass er den Arbeitgebern ganz klare Hinweise ins Stammbuch geschrieben hat, also was sie im Einzelnen tun sollen, nämlich keine Kinderarbeit zum Beispiel oder begrenzte Arbeitszeiten. Oder sie sollen Arbeitervereinigungen, also wir würden das heute nennen, die Gewerkschaften, sollen sie ermöglichen. Also es ging ihm wirklich darum, dass den Arbeitern das zukommt, was sie zu einem menschenwürdigen Leben gebrauchen. Und dazu hat er unter anderem Privateigentum gezählt, hat sich damit ganz nebenbei auch noch gegen sozialistische Tendenzen abgegrenzt. Er hat gesagt, sie brauchen persönliche Freiräume und vor allem brauchen sie auch Ressourcen für den Unterhalt einer Familie. Also der hat nicht von oben drauf geguckt im Grunde, ne, aus der Perspektive von Reichen, sondern im Grunde von den Bedürfnissen der Armen, also der Schwestern und Brüder, wie er das also auch deutlich sagt. Das sind nicht einfach Leute, die man ausbeuten darf, sondern das sind unsere Schwestern und Brüder.
Das waren jetzt die Themen des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen. Inwiefern ist das jetzt auch für Leo den 14. Programm?
Ich fand bei der Sozialethikerin Marianne Heimbach-Steins aus Münster einen interessanten Hinweis. Die hat das nämlich so pointiert so zusammengefasst, dass sie sagt, die soziale Frage des 19. Jahrhunderts hat sich zur globalen sozial-ökologischen Frage also hin gewandelt. Man könnte das so übersetzen, dass die Leidtragenden von heute nicht einfach nur die Industriearbeiter sind, sondern die Leidtragenden sind auch überhaupt nicht nur Einzelne, sondern Menschen, also ganzer Landstriche, ne, die darunter leiden, dass reiche Länder also die Ressourcen dieses Planeten ausplündern und Menschen dann in Dürre und Überflutung untergehen lassen. Ganze Länder, ganze Landstriche gehen da unter, obwohl das die Länder sind, die am wenigsten zur ökologischen Katastrophe und zum Klimawandel, unter dem wir gegenwärtig leiden und zunehmend leiden werden, beigetragen haben. Also eine Ungerechtigkeit, müsste man eigentlich sagen, nochmal im globalisierten, aber auch im vervielfältigten Maßstab.
Das Interessante in diesem Zusammenhang ist ja, dass diese Probleme auch zu Migration führen und damit zu einer ganzen Reihe von Themen in vielen Ländern. Papst Leo XIV. Vereint nun in sich selbst von seiner Herkunft her viele Migrationsgeschichten. Das scheint mir auch besonders interessant zu sein, jetzt mit Blick auf dieses kommende Pontifikat.
Ja, das ist schon spannend, finde ich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir da einen Papst haben mit drei Staatsangehörigkeiten. Also jemand, der von Herkunft her Nordamerikaner ist, also im Grunde sich also im industrialisierten Westen, ja, also groß geworden in der Gegend von Chicago, also aus eigener Erfahrung auskennt, ne, der dann also, ich glaube, fast zwei Jahrzehnte waren das, die er als Bischof in Peru, also bei der Landbevölkerung gelebt hat. Ich habe sehr viele Zeugnisse von der Landbevölkerung also gelesen, weil das Erzbistum Freiburg ja mit Peru eine Partnerschaft hat. Mein Bruder in Freiburg lebt und dort auch mit einer peruanischen Partnergemeinde dort schon häufiger gewesen ist, Spanisch auch lernt. Die Leute haben geweint, waren total begeistert davon, dass einer der ihren, und die sagen, das ist ein Peruaner und das ist kein Nordamerikaner, also da zum Papst geworden ist und dann zuletzt jetzt auch die vatikanische Staatsbürgerschaft. Also man kann sagen, das ist ein Mann, wo ich nicht zögern würde zu sagen, der ist Polyglott. Der ist im tiefsten Sinne des Wortes ein Weltbürger. Und das ist doch schon mal, finde ich, eine großartige Voraussetzung, um das zu realisieren, was er gleich in seiner Inaugurationsansprache gesagt hat, dass er sich als Brückenbauer versteht. Das heißt ja nicht nur zwischen einzelnen Menschen, zwischen Individuen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Ländern und Menschen unterschiedlicher Sprachen, was ihm natürlich auch einen Zugang deshalb ermöglicht, weil er selber so viele Sprachen spricht.
Da kann man fast wieder bei Leo dem Ersten, Leo dem Großen anknüpfen, ne, der den Titel Pontifex für das Papsttum reklamiert hat.
Der Titel Pontifex reklamiert, wobei man wahrscheinlich noch nicht sagen kann, ne, also dass er wie sein späterer Nachfolger Leo der 13. sozusagen der Erfinder der vatikanischen Außenpolitik gewesen ist. Aber man wird sicher sagen können, der hat als Diakon gelebt, der Leo der Erste im 5. Jahrhundert und hat sich auch das Anliegen der Menschen zu eigen gemacht, indem er sogar als Diakon unter zwei Päpsten sogar gedient hat. Diakone waren ja damals die Augen der Bischöfe. Also er war sozusagen die Augen, das waren die Augen für zwei Päpste und dann ist er hinterher selber Papst geworden und hatte dann sozusagen päpstliche und diakonische Augen gleichzeitig.
Kommen wir nochmal zurück zu Leo dem 13., wo es ja in seinem Pontifikat insofern auch nochmal ein interessantes Thema gab, verbunden mit dem Stichwort Amerikanismus, also die Frage, wie denn eigentlich jetzt die katholische Kirche, die Weltkirche reagiert auf bestimmte Strömungen in den Vereinigten Staaten. Jetzt ist Leo der 14. selbst in den USA groß geworden. Eine seiner Aufgaben im Pontifikat wird darin bestehen, auch die Spannungen innerhalb der Weltkirche zwischen teilweise den eher westlich orientierten Ortskirchen, teilweise auch polarisierten Ortskirchen im Westen und anderen Ortskirchen zu vermitteln. Was lässt sich da mit Blick auf Leo den 13. und das Thema Amerikanismus als Hintergrund, als Folie sozusagen für dieses Pontifikat sagen?
Das ist nicht uninteressant, finde ich, dass Papst Leo der 13. selber tatsächlich auch Kontakte nach Amerika gehabt hat. Der ist da natürlich nicht hingereist, der kannte das nicht aus eigener Anschauung, schon gar nicht ist er dort geboren worden. Aber er hatte im Grunde als Begründer der vatikanischen Außenpolitik mit der Situation zu tun, dass sich die Bevölkerung, das war damals die weiße Bevölkerung in Nordamerika, zwischen 1870 und 1900 sehr, sehr stark vergrößert hat. Und das hat auch den Anteil der weißen Katholiken berührt. Auch die sind ganz stark gestiegen, also in weniger als 30 Jahren um mehr als die Hälfte. Und diese Steigerung kam unter anderem oder sogar sehr maßgeblich dadurch zustande, dass da Menschen zugewandert sind, dass, ob man das mit heutigem Sprachgebrauch als Migration bezeichnen kann, wage ich zu bezweifeln, aber Zuwanderung aus Irland, aus Polen, auch aus Italien und auch aus Deutschland und zu einem geringeren Teil auch aus Lateinamerika. Und damit war Nordamerika halt schon damals ein politisches Gebilde, in dem Menschen aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern gelebt haben. Und das hat durchaus schon damals für Spannungen auch unter den Katholiken gesorgt. Und die Frage war dann, was gibt den Ton an? Wir sind alle Gotteskinder aus der Heiligen Schrift, aus dem Neuen Testament. Wir sind alle Schwestern und Brüder und wenn Sie so wollen, auch noch Brüder und Schwestern Jesu. Ist das das Gemeinsame, das was prägt und das was trägt? Oder ist es, dass jeder seinen Nationalkatholizismus pflegt? Und das war damals ein großes Thema, in das sich auch Papst Leo der 13. eingemischt hat. Soweit die Situation von innen. Man kann die Situation sich aber auch nochmal von außen angucken. Da haben natürlich nicht nur der, hat natürlich nicht nur der Papst auf die Situation in Nordamerika geguckt, sondern auch Katholiken aus anderen, also vornehmlich europäischen Ländern und besonders die Franzosen waren also diesem amerikanischen Demokratie Projekt gegenüber skeptisch eingestellt und haben also eher ein Katholizismus monarchischer Art vor Augen gehabt und wollten den durch den Papst gefördert sehen. Da musste sich der Papst also schon damals in dieser Frage von Einheit und Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche positionieren oder besser gesagt, damit war er jedenfalls konfrontiert. Sicher eine Frage, mit der Leo der 14. auch zu tun haben wird, ob er dabei Leo dem 13. so viele für ihn positiv brauchbare Hinweise finden wird. Ne, das wird er sicher am besten selber wissen.
Was wünschen Sie dem Pontifikat von Leo dem 14.?
Ich meine, dass die größte oder dass die zwei größten Krisen, also mit denen wir gegenwärtig zu tun haben, das eine ist innerkirchlich die Frage der Glaubwürdigkeit, die massiv eingebrochen ist durch den Missbrauchsskandal. Alles, was der Papst im Miteinander mit den Expertinnen und Experten innerhalb und außerhalb der Kirche tun kann, um dieses Thema wirklich aufzuarbeiten, wird der Glaubwürdigkeit dienen. Und das ist aus meiner Sicht das Kapital, das ist aus meiner Sicht sozusagen die Ressource, aus der die Attraktivität der katholischen Kirche auch in der Welt auf die sie dringend angewiesen ist und alles, was er in diese Richtung schafft, wünsche ich ihm von Herzen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es ihm gelingt. Und wenn ich mir das nahe kommen lasse, finde ich, es ist eine unglaubliche Herausforderung, die regionalkirchlichen Bedürfnisse und das Gemeinsame also so zusammenzubringen, dass jede Seite sich zumindest gesehen fühlt, dass das vielleicht sogar eine fruchtbare Spannung wird. Wie er das da im Einzelnen lösen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls wird er hier mit dem Hinweis auf Papst Leo nicht weiterkommen, denn Papst Leo hat ja sehr stark sich also dem ultramontanistischen Geist also verbunden gefühlt, also der Papst entscheidet alles und die Kirche bleibt abgewendet, bleibt im Grunde also tendenziell erstmal auf die Einheit im Inneren konzentriert. Papst Leo hat von vornherein gesagt, er sieht sich als Friedensstifter, als Brückenbauer, dass er hier auch die Türen der Kirchen öffnet und vielleicht auch deutlich macht, dass auch Menschen, die unseren christlichen Glauben nicht teilen, trotzdem was haben können von der katholischen Kirche, dass das ein Gewinn für die Welt ist. Das wünsche ich ihm. Und ich sag mal, das wünsche ich uns auch allen.
Herr Lutherbach, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Stefan Orth im Gespräch mit Hubertus Lutherbach. Ja, und manchmal ist es so, dass unseren Gästen nach der Interviewaufzeichnung noch ein paar weitere interessante Aspekte in den Sinn kommen. Und so war das auch im Gespräch von Stefan mit Hubertus Lutterbach. Und zum Glück hatten wir die Aufnahme noch nicht gestoppt. Deshalb nochmal kurz zurück an unseren heutigen Interviewgast.
Ich habe noch mal ein bisschen herumgelesen, ne? Also worauf der nicht, aber jetzt nur sozusagen als Ergänzung, worauf der Leo der 14. selber ausdrücklich gar nicht eingegangen ist, aber vielleicht weil es ihm so selbstverständlich ist, ne? Das ist möglicherweise der Link, der über Leo den 13., ne, nochmal zu Augustinus gegangen ist. Ich habe einfach mal gecheckt. Also, wie hat sich eigentlich Leo der 13. zu Augustinus verhalten? Kommt Augustinus von Hippo, der Ordensgründer von Papst Leo dem 14., kommt der eigentlich vor in der Biografie von Leo dem 13.? Und der kommt tatsächlich vor, und zwar mehrfach in prominenten Schriften. Also Leo hat sich in mehreren asketischen Schriften, die sich besonders also auf Priesterspiritualität und Priesterausbildung beziehen, hat er sich mit Leo auseinandergesetzt und hat sehr hervorgehoben, also den menschenfreundlichen Geist, der Augustinus geprägt hat, und hebt das sogar ausdrücklich ab von den anderen Ordensregeln aus der Zeit des 5. Jahrhunderts. Augustinus von Hippo ist ja 430 gestorben. Also, und es gab die Mehrzahl der Klosterregeln damals, waren im Grunde darauf ausgerichtet, sich selber abzutöten. Ja? Also zu verzichten, was das Zeug hielt, könnte man sagen. Augustinus war ganz anders und hat auch eine kleine Gemeinschaft um sich gegründet, ist auch ja durchaus sein Ordensgründer. Und die Augustinerinnen und Augustiner gibt es bis heute. Das ist aber eine menschenfreundliche Spiritualität. Und vielleicht ist auch das für Leo den 14. ein Hinweis. Insofern Augustinus sagt, ne, wie schön ist das, wenn Brüder und Schwestern miteinander in Eintracht wohnen. Also im Grunde ein urgemeindliches Ideal. Vielleicht kann man auch diese Spiritualität hinter dem Friedenswunsch sehen, den Papst Leo der 14. ja gleich als erstes Wort da, also bei seiner Vorstellung geäußert hat.
So, das war's jetzt wirklich für heute. Aber diesen Gedanken zum Augustinusbezug von Leo dem 13., den wollten wir euch einfach nicht vorenthalten. Wenn ihr tiefer ins Thema einsteigen wollt, holt euch das Juni-Heft der Herder Korrespondenz mit dem Artikel unseres heutigen Gasts. Den Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Apropos Podcast-Folge, Hubertus Lutterbach war bereits im Frühjahr 2024 bei uns zu Gast. Damals hat er sich mit Karin Wollschläger über die Geschlechtlichkeit der Nachfolge Christi unterhalten. Die Folge heißt Christus, klar männlich oder weiblich? Fragezeichen. Und die haben wir für euch ebenfalls in den Shownotes nochmal verlinkt. Bitte empfehlt uns weiter, abonniert uns im Podcast-Player eures Vertrauens und gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wir freuen uns immer, von euch zu hören oder zu lesen. Meldet euch am besten über die Webseiten der Katholischen Akademie Dresden-Meißen oder der Herder Korrespondenz oder über Instagram und Facebook. Und das sind die Menschen, die diese Folge hier für euch vorbereitet und produziert haben. Stefan Orts, Annika Schmitz und ich, Daniel Heinze. Danke für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz.